Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi Birgit.
Hallo.
Wir haben ja ein Jubiläum zu feiern. Darauf hat uns Mike ja hingewiesen letztes Wochenende. Ich hätte das sonst glatt übersehen, glaube ich, dass es jetzt ein Jahr Rolling Stone Weekly gibt. Irre, das ging wirklich sehr, sehr schnell, dass wir das schon ein Jahr hier machen. Aber ich mache es super gerne und das macht mir sehr viel Spaß. Und es freut mich auch sehr, dass immer mehr Leute zuhören. Das sehen wir ja auch in den Zahlen. Also es ist echt sehr, sehr schön.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Ich meine, ich schreibe auch sehr gerne, aber es macht auch Spaß, mal über die ganzen Platten zu reden.
Wir haben ja mittlerweile auch echt ein kleines Archiv an Folgen. Also das heute ist die 46. Folge, die wir aufnehmen. Das heißt, es gibt 45 Folgen schon in unserem Archiv. Also für alle, die ein bisschen später dazu gestoßen sind, wenn ihr Lust habt, es gibt alte Folgen über Paul Simon, Metallica, Lana Del Rey, Mitski, Wilco, also eine große Bandbreite an Leuten. Hört gerne rein, wenn ihr möchtet. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt diesen Podcast gerne weiter und ratet uns. Das hilft uns immer, gefunden zu werden und würde uns sehr freuen. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Nachrichten, die ich bekommen habe. Jubiläumsgrüße von HörerInnen. Auch eine sehr lustige Nachricht noch zu der Folge von letzter Woche, wo wir auch über nervige Konzerterfahrungen gesprochen haben. Da hat nämlich Jochen sich gemeldet und auf seinen Blog Tokyo on the Record zum einen verwiesen, auf den ich ja auch, empfehlen möchte, der wirklich sehr, sehr lesenswert ist und wo es um Plattenläden und Restaurants und interessante Orte in Tokio geht. Aber Jochen hatte erzählt, dass er letztes Jahr bei Bruce Springsteen in Hamburg war und er hat sich da dann auch über eine Sache aufgeregt, über die ich mich auch gerne aufrege bei Konzerten, nämlich über so demonstrativ unbeeindruckt dreinschauende Konzertgänger, also Leute, die sich dann irgendwie recht sichtbar irgendwie nach vorne stellen und dann so mit verschränkten Armen, mit so einer Haltung so, ja, beeindruckt mich mal, da so rumstehen. Und dazu hat Jochen dann in seinem Blog geschrieben, ich lese kurz vor, wer zu einem solch hochgradig nachgefragten Konzert geht, wie Bruce Springsteen also, die Preise algorithmisch in die Höhe treibt und anderen damit den Zugang erschwert, der sollte doch bitte begeisterungsfähig, willig, ach was, versessen sein. Und das ist ein sehr lustiger Text, den könnt ihr in Jochens Blog Tokyo on the Record lesen. Vielen Dank, Jochen, für deine Nachricht und auch für deine Anregung. Er hat mich noch geschrieben, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, jede Woche nicht nur eine Platte ausführlich, sondern auch die sonstigen wesentlichen Neuerscheinungen kurz vorzustellen. Das hilft sehr bei der Einordnung und Planung. Das haben wir auf jeden Fall vor.
Ich möchte noch kurz zustimmen. Mir gehen die Menschen mit den verschränkten Armen auch auf die Nerven. Und ich muss aber leider sagen, Jan, auch wenn es jetzt vielleicht sexistisch ist, aus meiner Erfahrung sind es fast immer Männer.
Diese Beobachtung teile ich auch. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Jochens Hinweis, auch die sonstigen Neuerscheinungen vorzustellen, nehme ich gerne auf. Und heute ist ja wirklich ein Tag, an dem es vielleicht so viele lohnenswerte Neuerscheinungen gibt wie an keinem anderen Tag bisher. Ich habe das Gefühl, dass die richtig tolle Plattensaison jetzt so mit diesem Wochenende vielleicht eröffnet wird. Also es gibt neue Platten von Adrian Lenker, der Sängerin und Gitarristin von Big Thief. Es gibt eine neue Platte von Julia Holter, der klassischen Musikerin und Indie-Songwriterin. Es gibt eine neue Platte von Waxahachie, über die wir heute ja ausführlicher sprechen wollen. Und es gibt eine neue Platte von Christine Nichols, der Wahl-Berliner Indie-Rock-Musikerin, mit der Birgit auch ein Interview geführt hat, das wir dann später in dieser Folge spielen wollen. Also eine vollgepackte Folge, ein vollgepackter Freitag mit toller neuer Musik. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, ausführlicher über Waxahachie zu sprechen heute. Wir hätten auch genauso gut über Adrian Lenker sprechen können. Ich habe gestern nochmal in ihr neues Album reingehört. Ich kam noch nicht dazu, das so ganz zu hören, aber da war ich auch schon wieder sehr begeistert. Bright Future heißt es, eine ganz, ganz tolle Musikerin von der Band Big Thief, werden sie vielleicht einige kennen. Also wunderbare Folksongs, gezupfte Akustikgitarren, ihr hoher Gesang, Streicher, kein Schlagzeug, glaube ich, kein Bass. Werden wir vielleicht auch in den nächsten Wochen nochmal hier drauf zu sprechen kommen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit mit diesem Album gehabt haben. Aber das möchte ich schon mal hier ans Herz legen und werde ich auch ein, zwei Singles in die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify aufnehmen. Birgit, ich habe dich sehr zustimmend nicken sehen. Also du bist auch Adrian Lenker-Fan.
Ja, und ich liebe vor allem dieses neue Album sehr und gleichzeitig ist es, finde ich, es geht einem so nahe, dass man fast nicht richtig drüber sprechen kann. Also es ist wirklich ein extrem persönliches, sehr zu Herzen gehendes Album und da braucht man auch wirklich eine Weile, um das zu verdauen und wirklich zu verarbeiten. Also es ist wunderschön, ganz, ganz toll. Aber Waxahachie auch super, also insofern haben wir das schon auch gut ausgesucht.
Ja, ein sehr, sehr, sehr starker Veröffentlichungstag. Julia Holter, habe ich kurz erwähnt, veröffentlicht ebenfalls ein neues Album heute. Something in the Room She Moves heißt es. Da habe ich auch schon ein bisschen reingehört. Ich fand jetzt auch vor allem die Single Sun Girl wirklich, wirklich toll. Das ist so ein ja avantgardistischer New Age Song, kann man sagen. Aber also überhaupt nicht irgendwie sperrig oder verkopft oder so, sondern so richtig frühlingshaft erhebend. Also wirklich so ein weirder Feel-Good-Song, den werde ich auch in die Playlist aufnehmen. Julia Holter, ganz toll. Ja, aber kommen wir nun zu Waxahachie, deren neues Album Tiger's Blood heute ebenfalls erscheint. Hinter Waxahachie verbirgt sich Katie Crutchfield aus Birmingham, Alabama. Sie ist Jahrgang 89, aber schon seit fast 20 Jahren in der Indie-Welt unterwegs. Eine richtige Veteranin an diesem Punkt. Schon als Teenagerin hat sie in Bands mit ihrer Zwillingsschwester Allison gespielt, in Punk-Bands, Indie-Rock-Bands vor allem. Die hießen Bad Banana, The Eckleys und P.S. Eliot. Sie kommt, ich sagte es, aus Alabama, etwas, was man jetzt im Laufe der Zeit immer deutlicher in ihrer Musik hört. Also gerade eigentlich seit ihrem Album St. Cloud von 2020, was so ihr, würde ich sagen, richtiger Durchbruch war. Sie war vorher auch schon vielen ein Begriff, aber das war, hat sie nochmal auf eine andere Stufe katapultiert. Ihr erstes Album, was wirklich so Country, Rock, Americana ist und viele Leute sehr, sehr geliebt haben. Und für viele, glaube ich, auch so zusammenfiel mit so der ersten Corona-Phase. Das also kam im Frühjahr 2020 raus. Und so ähnlich wie das Fiona Apple-Album zu der Zeit, hatte ich den Eindruck, war das eines, was vielen Leuten sehr viel bedeutet hat. Ich muss sagen, aus welchem Grund auch immer, mir irgendwie nicht. Also ich bin bei St. Cloud nicht so richtig mitgekommen. Ich habe das irgendwie nicht so, das hat mich nicht so erreicht, nicht so berührt, wie es vielen anderen Leuten offenbar ging. Wie geht's dir denn mit Waxahachie und mit St. Cloud und mit diesem neuen Album, Birgit?
Also ich mag beide Alben sehr und ich musste ein bisschen dran denken, es hat mich auch ein bisschen an Jason Isbell erinnert, der ja auch, nachdem er einen Alkoholentzug gemacht hat, plötzlich so einen unfassbaren Kreativitätsschub nochmal hatte. Also die vier Alben vorher waren ja auch schon gut. Also ich fand Waxahachie von Anfang an eigentlich gut. Aber ich finde jetzt bei diesen letzten beiden Alben, da kommt halt nochmal viel mehr raus, was sie einem wirklich sagen will. Ich finde schon, dass es ist auch wie sie singt, mir geht das sehr nah. Ich finde das ganz toll.
Sie bleibt ja ihrem Produzenten von St. Cloud treu, Brad Cook, mit dem sie ihr letztes Album gemacht hat, hat sie auch dieses Tiger Blood gemacht. Und es fühlt sich sowieso eher wie eine Fortschreibung des letzten Albums an. Sie hat da offenbar einen Stil gefunden, eine Form gefunden, eine Sprache gefunden, in der sie sich sehr wohl fühlt, in diesem ja sehr klar produzierten Country-Rock. Sie hat diesmal einen tollen Mitmusiker mit ins Boot geholt, nämlich MJ Landerman von der Band Wednesday, die ich ja auch sehr, sehr mag. Und der ist für mich auch, es klingt jetzt so ein bisschen doof, jetzt so als so männlicher Kritiker über das Album einer Musikerin zu sagen, dass das Beste daran ist, der Mann, der Gitarre spielt. Das ist mir klar, dass das irgendwie eine doofe Aussage ist. Aber so ein bisschen geht's mir mit diesem Album, muss ich sagen. Also ich finde, die E-Gitarre von MJ Landerman ist wirklich, wirklich ganz herausragend und ist so melodisch und ist so catchy und da sind so auch so schöne atmosphärische Sachen, die er macht. Er spielt auf jedem der 11 oder 12 Tracks. Das finde ich schon wirklich, wirklich toll. Geht dir das auch so? Ist diese Gitarre für dich auch etwas Besonderes an diesem Album?
Ja, absolut. Die Gitarre ist super und ich finde, das darf man auch sagen, es bleiben ja trotzdem ihre Songs und ich finde schon, dass ihre Stimme ja auch schon immer sehr im Vordergrund steht, ne? Aber die Instrumentierung ist wirklich gut. Also ich mag ja auch das Schlagzeug von Spencer Tweedy, der ja, wie Rolling Stone Leserinnen und Leser wissen, der Sohn ist von Jeff Tweedy von Wilco. Das ist eher so ein trockenes Schlagzeug, sage ich mal, aber ich mag das. Ich finde insgesamt die Instrumentierung ist sehr gut gelungen, die Arrangements. Aber sie steht schon sehr stark trotz allem im Vordergrund und das gefällt mir auch, weil ich eben finde, dass sie wirklich eine sehr schöne Stimme hat und ich höre ihr gern zu.
Ja, das stimmt. Sie ist wirklich sehr im Mittelpunkt, also auch so im Mix. Ne? Ihre Stimme ist ja wirklich sehr, sehr klar nach oben gemischt und sehr viel prominenter als so die Instrumentierung. Deswegen hat das auch gar nicht für mich so so einen Bandcharakter oder so, sondern schon sehr einen Solo-Musikerin-Charakter. Sie wird von einer Band begleitet. Und wahrscheinlich ist ihre Stimme auch das, was dann mich ja, so ein bisschen auf Distanz hält irgendwie, weil es mir nicht so geht, dass ich ihr so gerne zuhöre. In einigen Liedern schon. Also es gibt ein wunderbares Lied, das zweite Lied, Evil Spawn heißt es. Das mag ich total. Das ist auch ein sehr, ja, treibendes Stück mit einer sehr, also, ja, berührenden Melodie und auch einer schönen Gitarre und so. Aber häufig habe ich das Gefühl, geht sie sehr in den Refrains immer sehr so vehement nach oben mit der Stimme und hält dann auch die Noten für eine Weile und es ist dann so ein sehr intensiver Gesang, so der mich dann so ein bisschen ja auf Distanz hält und anders als bei den Musikerinnen, die Katie Crutchfield ja auch so als ihre Heldinnen nennt, also Lucinda Williams zum Beispiel, erwähnt sie häufig, sie hat gesagt, dass Car Wheels on a Gravel Road ihr Lieblingsalbum aller Zeiten ist, was finde ich auch Sinn ergibt, wenn man ihre also Sachen hört, dass Lucinda Williams und gerade dieses Album so ein Referenzpunkt ist. Sie spricht darüber Fiona Apple und dass sie die sehr liebt und das sind ja auch Musikerinnen, die diese Intensität haben und auch gerade Fiona Apple mit ihrer Stimme macht dann ja auch ähnlich, ist ja ähnlich vehement sozusagen. Und da gehe ich auch voll mit, aber bei Katie Crutchfield, ich weiß es nicht. Irgendwie bleibt da so eine Distanz, die ich irgendwie nicht überbrücken kann.
Das finde ich interessant, weil eigentlich ist sie also für mich schon auch gerade zwischen diesen zwei Polen, zwischen einerseits der ja doch eher traditionellen Lucinda Williams, jetzt auf Car Wheels vielleicht nicht ganz so sehr, aber doch im Großen und Ganzen ja, und der super toll natürlich, aber manchmal auch etwas anstrengenden Fiona Apple. Ich finde, da ist sie eigentlich eher so in der Mitte. Und wahrscheinlich, weil ich eher so ein Mainstream-Typ bin, mag ich das auch ganz gerne. Aber ja, es ist eben natürlich, es ist Geschmackssache, es ist schon speziell. Aber ich finde, dass gerade dieses Album eigentlich, dass man wirklich bei vielen Songs, also zum Beispiel auch Right Back to It, fand ich total schön. Also was man schon auch gleich versteht einfach und wo man gleich so drin ist.
Ja, Right Back to It, das war ja die erste Single, das mag ich auch gerne, das Lied. Das ist ja eines von denen, auf dem MJ Landerman auch mitsingt, wirklich nicht nur Gitarre spielt und das ist ein schönes, ja, Liebeslied über, also ja, sie richtet sich da an einen, also langjährigen Partner. Es ist wirklich so eine sich eingespielte Liebe und das finde ich sehr schön. Und man kann sich ja sehr gut denken, dass sie das Lied an Kevin Morby richtet, den Musiker, mit dem sie schon seit 7 Jahren zusammen ist. Das ist schon also sehr, sehr süß, wie sie singt. I've been yours for so long, we come right back to it. Also, ja, yeah, you just settle in like a song with no end. Das ist eine sehr schöne poetische Art, diese langjährige Liebe so in ein Lied, in einem Lied zu verewigen.
Wobei darauf ja direkt, ich musste jetzt gerade nochmal auf die Tracklist gucken, weil ich mir nicht ganz sicher war, darauf direkt Burns Out at Midnight folgt. Das ist ja dann wiederum nicht ganz so optimistisch, sage ich mal. Und das mag ich eben ganz gerne. Ich finde, es schwankt eben immer so hin und her zwischen dieser Aufbruchsstimmung, diesem eher optimistischen und dann doch wieder, weiß man nicht so recht, ne?
Board gibt's ja auch noch, ja. Also es ist dann schon so auch sowas Alltägliches oder so eine Alltagslyrik, die sie dann, aber ja, auf eine, finde ich, schon häufig dann auch so recht abstrakte Weise, also Right Back to It ist ein sehr direkter Song vom Songwriting, aber es gibt einige andere, die finde ich dann schon sehr schwer zu entziffern, aber es muss ja auch gar nicht darum gehen, etwas zu entziffern, es kann ja auch einfach irgendwie reizvoll sein in seiner poetischen Unklarheit oder so.
Unbedingt. Also für mich als große Freundin von Michael Stipe ist es immer völlig in Ordnung, wenn man was auch mal nicht versteht.
Ja. Ja, ich habe also auch überhaupt kein Problem mit diesem Album oder mit Waxahachie. Ich glaube, es ist eher so dieser extreme Zuspruch, den sie allerorts bekommt, der mich dann ein bisschen überrascht oder ja, wo ich einfach mich selbst nicht so ganz dem anschließen kann. Wie viele Sterne würdest du dem Album denn geben?
Ich gebe 4 Sterne.
Und du? Ach, so weit auseinander sind wir dann gar nicht. Also ich würde ihr vielleicht 3,5 mit der Tendenz eher zur 3 als zur 4 geben, aber es ja gibt einiges zu, also auch für mich zu mögen an diesem Album und ja, vielleicht mit dem Gesang und mit dem Songwriting für mich nicht so einzigartig genug, dass es jetzt über ein gutes Mittelmaß sozusagen hinausgeht für mich. Deswegen würde ich sagen, bin ich bei leichten 3,5. Damit sind wir aber noch nicht am Ende der Folge angekommen. Alles andere als das, denn jetzt folgt noch das Interview, Birgit, das du mit Christine Nichols geführt hast, über ihr neues Album Rette sich, wer kann. Christine Nichols ist ja eine Berliner, also sie kommt aus NRW, glaube ich, ursprünglich, aber ist schon seit einigen Jahren in Berlin, eine Indie-Rock-Musikerin mit so New Wave und Post-Punk-Elementen. Eine sehr tolle Platte, finde ich, Rette sich, wer kann, eine sehr mitreißende. Ihre Themen sind häufig ernst, aber die Musik macht Spaß und ist zum Tanzen. Und toll, dass du sie für Weekly interviewt hast. Und das war ja auch ein Gespräch, also wo sie wirklich sehr offen, ne, gesprochen hat, auch über so die realen Lebensumstände, die man gerade als Musikerin so hat, ne?
Ja, genau, das finde ich auch so wunderbar an Christine Nichols, dass sie nicht nur in ihren Songs eben so alles so raushaut, was sie empfindet und was sie sieht und beobachtet und wirklich sehr mit sehr scharfem Blick und aber auch mit ganz großem Herz das alles beschreibt, sondern dass sie eben auch im Gespräch so ist, dass sie sich nicht versteckt so hinter Gemeinplätzen, sondern wirklich aus ihrem Leben und aus dem, was sie sieht, eben, dass sie aus ihrem Leben berichtet und das ziemlich ehrlich macht und eben dadurch eben auch deutlich wird, wie schwierig manches auch für Künstler und Künstlerinnen ist. Und das geben ja Leute heute sonst oft nicht so gern zu, weil man natürlich eigentlich als Künstler immer über allem schweben möchte, aber leider gibt es da halt noch den Alltag und es gibt Dinge wie Geld und Krankenversicherung und so weiter, ne, was man alles auch noch mitbedenken muss.
Ja, absolut. Fand ich auch ein sehr tolles Gespräch. Und das möchte ich jetzt auch niemandem länger vorenthalten. Hier kommt jetzt Birgit im Gespräch mit Christine Nichols.
Christine, wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Podcast bist heute.
Hi. Freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Du bist ja praktisch, sag mal, deine eigene Firma und hast dein eigenes Label. Und deswegen ist natürlich die logische Frage, wie organisierst du eigentlich sowas? Also wie planst du all das? Setzt du dir selbst Deadlines? Wie gehst du vor, wenn ein Album ansteht?
Ich habe eine ganze Menge Zettel, auf die ich mir eine ganze Menge Notizen mache, die überall in meiner Wohnung verteilt liegen. Es ist wirklich, also wenn man alles selber macht und quasi selbstständig ist, ist man es selbst und ständig. Und deswegen gehört ein großes Maß an Disziplin, was mir nicht in die Wiege gelegt worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dazu. Aber das mache ich sehr gerne, weil es mir ermöglicht, einfach eben autark die Künstlerin zu sein, die ich bin und das nach meinen Regeln auch so zu gestalten. Man muss halt wirklich aufstehen, man muss dann einfach wie ein erwachsener Mensch sich einen Wecker stellen, sich an den Schreibtisch setzen, seine Sachen machen und danach ist dann halt die Probe oder das Konzert oder das Theaterstück oder was auch immer, aber Office ist eigentlich jeden Tag dabei.
Nicht das, was man sich als Künstlerin vorgestellt hat, oder?
Gar nicht. Es ist aber auch in vielen Hinsichten so, dass ich Dinge mache, die ich mir nie hätte erträumen lassen, als ich mir überlegt habe, ich möchte gerne in die Kunstrichtung gehen. Also ich hätte mir auch nie erträumen lassen, dass ich jeden Tag mehrere TikToks machen muss. Jetzt hängen wir halt in der Scheiße und müssen es halt machen. Ich finde das eigentlich aber, ich finde es schon cool, weil ich ja, wie gesagt, das mache, was ich möchte und eben in dem Fall Musik und mich selber organisieren darf und das nach meinen Regeln machen darf, auch muss. Ne? Also ich kriege ja nicht alles einfach hingelegt, aber ich mach das auch gerne. Also ich mache es auch gerne selber. Das ist schon auch ein Luxus.
In dem Song Kein Anschluss thematisierst du ja auch das Problem, dass man als Künstlerin heutzutage halt einfach sehr viel Social Media machen muss. Also heißt es zum Beispiel, ich habe nicht deine Follower, doch ich habe die Musik. Und die Musik will ja auch gehört werden. Also wie gehst du daran? Wie viel Zeit und ich schätze mal ja auch Geld. Investierst du denn da? Also wie überlegst du dir das?
Ich investiere also ich, wirklich viel Geld. Das ist echt ein teures Hobby, was ich habe, aber ich liebe es halt so sehr und ich kann es auch nicht lassen. Es reicht natürlich wie bei den meisten Indie-KünstlerInnen oder auch mittelgroßen KünstlerInnen vorne und hinten immer alles nicht, wie man weiß. Aber man liebt es dann doch zu sehr. Und es ist eine Menge Zeit. Also es ist wirklich, ich würde sagen, ungefähr eine Stunde am Tag, die nur für Social Media drauf geht, mindestens, wenn Release ist mehr. Das ist alles zu verschmerzen, ne? Also es ist jetzt auch keine große Qual. Es ist nur, ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Ich bin irgendwie nicht Gen Z und für mich ist das nicht, doesn't come natural to me. Und von daher ist es was, woran ich ja mich wahrscheinlich auch nie richtig gewöhnen werde, aber it's part of the game. Und ich möchte ja gerne, dass Menschen das hören, ne? Also ich möchte nicht reich und berühmt werden, aber ich wünsche mir, dass Leute meine Sachen hören. Und dazu muss man halt, wenn man Salz springen will, muss man auch irgendwie um das andere Ende vom Salz werfen, ne?
Absolut. Man hat es jetzt gerade schon gemerkt und so ähnlich singst du ja auch eben in so einem Deutsch-Englisch-Mischmasch. Das machen ja mehrere KünstlerInnen, aber bei dir kommt es ja sozusagen natürlicherweise, du bist Deutsch-Britin. Wie ist es denn, in welcher Sprache fühlst du dich mehr zu Hause oder was ist für dich der größte Unterschied zwischen den beiden Sprachen?
Ich weiß gar nicht. Also für mich sind beide Sprachen zu Hause. Mein Vater ist ja Engländer, meine Mutter Deutsche. Und ich glaube, es fällt mir leichter, auf Englisch Sachen auszudrücken, weil in Deutschland ich dadurch eine kleine Sicherheitszone habe, irgendwie so. Wenn ich mit Menschen, die hauptsächlich Deutsch sprechen, kommuniziere, mich ein bisschen freier fühle. Aber in Deutsch ist es natürlich direkter. Also wenn du Songs machst und dann sowas wie Violence, Today I Choose Violence, war erst ein Song, der eigentlich auf Englisch gedacht war. Und dann meinte mein Produzent Stefan, jetzt mach das nochmal auf Deutsch. Ich dachte, nee, das ist viel zu direkt und das ist ja total in your face. Und am Ende war es dann aber doch richtig, sich diesen direkten Weg zu trauen sozusagen.
Absolut, da du gerade in your face sagst, da müssen wir natürlich auch über den Song Body Count sprechen, der so vieles anspricht, was mir und ich glaube auch vielen anderen Frauen und hoffentlich auch Männern aus dem Herzen spricht, nämlich Patriarchat, AfD, Slut-Shaming, Victim-Blaming, Till Lindemann und so weiter. Und wenn man den Song hört, fragt man sich, glaube ich, als erstes, wie wütend warst du denn, als du den aufgenommen hast?
Du wirst erstaunt sein, sehr wütend. es hört ja leider nicht auf, ne? Also ich bin ja jetzt über 30 und ich dachte irgendwie so langsam nach den 2000ern ändert sich das alles ein bisschen. Gen Z kommt, Gen Alpha kommt, es wird alles besser, man redet mehr. In meiner Bubble kommt es mir so vor, in meiner queer-friendly Rainbow-Music-Berlin-Bubble, das alles, dass es schon irgendwie alles besser wird. Und dann fällt mir aber immer wieder auf, ich glaube irgendwie doch nicht so richtig. Und gerade wenn Bewegungen da sind, die sehr, ich sag mal, ins linke Rainbow Art oder wie auch immer man sagen möchte, Woke-Spektrum gehen, kommt ein Anruf. Den lehnen wir doch mal direkt ab. Da ruft schon Till Lindemanns Anwalt an. Genau, gibt es auch immer, wie ich finde, eine Gegenbewegung und die wird dann dementsprechend auch relativ stark. So, also dass Leute dann merken, denen entgleitet was und dann müssen sie jetzt schnell Regeln erschaffen und sich dagegen auflehnen. Deswegen sind wir, glaube ich, noch gar nicht so weit. Und ich habe den Song geschrieben, weil es immer noch Bedarf ist und weil es immer noch Strukturen gibt, die sich leider nicht geändert haben und weil es immer noch einfach die Notwendigkeit gibt, Dinge zu besingen und weil ich einfach scheiß wütend war. Lass mal auf den Punkt bringen.
Und ist es dann auch so, dass es dir besser geht, wenn du sowas aufgenommen hast? Also wenigstens persönlich besser geht, auch wenn man vielleicht nicht die Welt retten kann, dass du wenigstens das Gefühl hast, das war dir jetzt wichtig?
Ja, also auf persönlicher Ebene auf jeden Fall. Mir geht's, also ich bin dann aber oft so emotional und so aufgewühlt, ne? Also es ist dann nicht so wie, ich lasse das dann los, ich lasse das raus und dann ist gut, sondern ich bin dann auch jedes Mal, wenn ich den Song höre, freue ich mich zwar, weil ich den auch cool finde, weil der auch tanzbar ist, aber ich denke jedes Mal auch so, boah, so eine Scheiße und könnte mich dann schon wieder reinsteigen. Da muss ich eher mal aufpassen, dass ich nicht in so eine Spirale gehe.
Ja, ein bisschen aufpassen muss man ja auch immer, sonst ruft wirklich noch Till Lindemanns Anwalt an. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern eine sehr realistische Angst.
Ja, bring it, honey, bring it.
In dem Lied kommt ja auch die schöne Zeile vor, ich lebe, wie ich will, seit 96. Mal kurz ausgerechnet, warst du damals ungefähr 10 Jahre alt. Was war denn damals so der, sag ich mal, Knackpunkt in deinem Leben?
96 war für mich, oder diese ganze Zeit, also mein Lieblingsjahr musikalisch ist ja eigentlich 97, aber 96 war auch schon irgendwie alles wirklich großartig. Und ich habe angefangen, einfach zu der Zeit aktiv Musik zu hören und habe aktiv mit 8, 9, 10 Jahren angefangen oder 11 Jahren mich mit Musik auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, Platten entdecken, KünstlerInnen für mich entdeckt und da war so ein, wie so ein Awakening für mich in der Zeit und deswegen ist meine Zeitrechnung ab da. Zumindest und was das angeht, wie ich will. So, Self-Empowerment oder wie auch immer, Selbstermächtigung, das Self-Awareness ging für mich in der Zeit los, deswegen rechne ich ab da.
Du hast es schon erwähnt, du bist ja auch Schauspielerin, hast also eigentlich zwei Berufe, wo du sehr viel auf der Bühne stehst und sozusagen beobachtet wirst, angehört, angeguckt wirst. Und jetzt gibt es auf deinem Album den sehr schönen Song Morgen willst du mich, in dem es ja auch darum geht, dass wir halt unser Selbstwertgefühl immer so abhängig von anderen machen. Und gerade wenn man eben zwei solche Berufe hat wie du, wie lebt man denn damit? Also hast du dafür schon eine Lösung gefunden oder ändert sich das nicht? Bleibt es immer schwer?
Also es hat sich auf jeden Fall verändert zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Weil ich glaube, dass ich immer schon mich für Kunst, für irgendwie Sachen entdecken und entwickeln und über den Tellerrand hinausgucken und to explore stuff, dass ich immer schon so war und immer mehr wollte und mal gucken wollte, was dahinter und mich selber weiterentwickeln wollte. Aber das war in der Zeit, wo ich so 17, 18, 19, 20 war, natürlich gepaart mit viel mehr I really want to be loved, so, ne? Also da hat man ja irgendwie, da ist der Selbstwert auch noch ganz anders und man definiert sich auch noch viel mehr übers Außen. Und heute ist das auf jeden, also da waren die Motivationen auch noch wahrscheinlich etwas mehr daraus gespickt. Und heute, glaube ich, ist es wirklich anders oder ein Stück weit anders. Das geht nie ganz weg und man hat auch immer, oder ich habe auch immer Amplituden zwischen, yeah, ich habe das alles im Griff, wie geil, ich mache das und oh mein Gott, ich kann gar nichts. Also es ist einfach nicht viel dazwischen und es kommt aber jetzt, je älter ich werde, immer mehr, dass Dazwischentöne sind und ich mich eben nicht mehr ganz so abhängig davon mache, wie jemand was findet, weil ich auch eine dritte Säule in meinem Leben mir aufgebaut habe, nämlich mein Privatleben. Und wenn die, solange die gut ist und stabil steht und ich in mir ganz gut stehe, kann mich gar nicht so viel umwerfen, sei es positive oder negative Kritiken. Ich freue mich einfach, wenn Leute es hören. Das finde ich cool.
Absolut. Und Privatleben gar keine so schlechte Sache, ne?
Ja, total, ne? Also wirklich sich mal zu überlegen, ich bin gut, wie ich bin schon okay, ich werde schon geliebt und im Zweifelsfall, wenn es keiner tut, dann von mir selber, ich kriege das schon hin. So, ne? Das funktioniert auch nicht jeden Tag natürlich, aber das wird echt besser, je älter man wird, weil eigentlich sind so viele Sachen, die von außen kommen. Es ist immer schön, wenn jemand sagt, finde ich cool, ne? Oder immer irgendwie schön, wenn Leute einen mögen. Wer was anderes behauptet, lügt, glaube ich. Aber es ist nicht mehr so maßgeblich wichtig für die Bildung meiner Identität wie vielleicht mit 18, 19, 20.
Absolut. Auf dem Album ist auch ein Song, der ein bisschen älter ist, glaube ich, nämlich Citalopram. Warum war es dir so wichtig, den doch noch auch mit auf das Album zu nehmen?
Na, weil ich den cool finde, weil der cool ist und weil ich möchte, dass der gehört wird und weil ich den auch live total gerne spiele, weil der Leute anspricht. Neulich kam jemand zu mir nach dem Konzert. Ich hab geheult, sagen wir ehrlich, mit einer Schachtel Citalopram zum drauf unterschreiben. Ich dachte so, oh mein Gott, we're all in this fucking shit together. Und deswegen, also das ist ein Riesengrund, warum ich das mache, weil ich mich mit den Leuten da über die Musik, über die Sprache, die ich da spreche, über das Bewusste oder Unterbewusste ja auch vereine. So, ne? Wir sind ja einfach in dieser Scheiße, die sich leben, die sich Society, Patriarchat und Kapitalismus nennt. Wir sind auch trotzdem nicht alleine. So, wir haben uns irgendwie. Und auch wenn man sich so oft alleine fühlt und ich mich in der Zeit, wo ich Depressionen hatte und eben Citalopram nehmen musste oder genommen habe, mich so furchtbar einsam gefühlt habe und so schrecklich, also wer es mal hatte, der weiß, wie es ist. Und dann kommt jemand, der sagt, ey, übrigens, mir geht's genauso. Und es kommen öfter Leute auf Shows, die sagen, ey, ich habe das auch, mir geht's auch so. Und es wird so enttabuisiert und entstigmatisiert, denkt man, ja, es fühlt sich wirklich besser an. Also deswegen musste dieser Song damit drauf.
Ja, ist auch ein super wichtiges Thema, finde ich auch. Und weil du schon sagst, wir sind da alle zusammen, du hast ja auf deinem Album auch zwei sehr interessante Gäste, nämlich Fatoni rappt auf dem Titelsong mit und Julian Knott von Die Nerven singt bei dem Song In Ordnung mit. Wie kam es denn dazu, dass die beiden jetzt mit dir singen?
Na, Julian habe ich gesehen mit Yum Yum Club vor ein paar Jahren auf dem Popkulturfestival und war total blown away, wie krass diese Band ist und wie krass Julian ist und was der für eine, ich kann das gar nicht beschreiben, für eine unfassbare Energie und Aura auf der Bühne hat und was das für ein krasser Künstler ist. Also ich war schockverliebt in diese Kunst, die der macht und habe den direkt gefragt, ob er Lust hat, was zu machen. Und das ging super schnell. Wir haben es dann getroffen und hatten den Song innerhalb von 4 Stunden fertig. Und ja, Rest is History. Wir haben ja auch zusammen einen Song performt letztes Jahr in Bergheim auf meiner Show. Und Anton, also für Toni, kenne ich schon ganz lange, schon seit 12 Jahren oder so. Wir waren im Paralleljahrgang in der Schauspielschule. Ich war in Berlin, er in München. haben uns auf dem Schauspielschultreffen damals kennengelernt. Der fing ja gerade so an. Ich habe mit Musik noch gar nicht so viel am Hut gehabt und sind seitdem einfach befreundet. Und also es war einfach klar, dass wir irgendwann mal was zusammen machen. Und dann war das Thema, wo wir meinten, ey, was ist so unser Ding oder was ist das Ding, was uns verbindet? Ja, die Angst. So, wir haben keinen Plan, wie wir es machen sollen. Wir haben ständig Schiss. Okay, Flucht nach vorne, let's go. Und das ging auch sehr schnell mit ihm.
Ja, das ist ja das Schöne eigentlich an diesem Song, Rette sich, wer kann, da kommt die Zeile vor, alle haben Angst, keiner weiß, wie es geht. Und ich finde, das hat was unglaublich Beruhigendes, weil man dann das Gefühl hat, okay, ich bin nicht die Einzige, die keinen Plan hat oder die das manchmal überfordert ist von allem, sondern wenn sie alle zugeben, dass es fast jedem mal so geht, ging es vielleicht vielen Leuten besser, ne?
Ja, also ich glaube das auch. Vielleicht gilt das nicht für jeden und alles, aber dieser dumme Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, ich finde da so viel dran, weil was ja einen Schmerz oder eine Isolation oder wie auch immer verstärkt ist, wenn man es eben alleine durchmacht. So, das finde ich auf jeden Fall, weil dazu dann noch ganz viele andere Gefühle wie Schuld, Scham und so weiter kommen und eben Isolation. Und je mehr man sich aber mit anderen verbindet und austauscht und sagt, ey, weißt du was, ich habe auch keine Ahnung, ich habe auch andauernd Schiss und ich habe auch meine Anxieties, aber dann auch wiederum positive Dinge mit anderen Leuten teilt, desto schöner wird das doch. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin Mensch und ein soziales Wesen und ich bin niemand, der sich in einen Keller einsperren würde und sagen würde, so, das ist jetzt, wie ich mir mein perfektes Leben vorstelle. Also ich teile gerne und verbinde mich gerne.
Kommen dir denn deine verschiedenen Engagements manchmal in die Quere? Also wie kriegst du die richtige Gewichtung hin, was du wann machst? Wie organisierst du das oder wie entscheidest du das?
Planung ist key. Und dann sind es aber auch so Sachen, ich habe jetzt Theatertermine und deswegen kann ich dann wiederum Tourtermine mit Olli Schulz nur bedingt machen und nicht so viel, wie ich wollte. Oder ich kann auch einen Film dann nicht drehen, weil da ist dann schon das und das drin oder so. Oder ich kann dann wiederum das Theaterstück nicht machen, weil da ich einen Film drehe oder so. Das sind natürlich absolute Luxusprobleme, aber man muss echt, also, und wenn mein Kalender irgendwann nicht mehr geht, ne, oder irgendwie, keine Ahnung, mein Rechner explodiert und ich kein Backup habe, mich rede ich am Arsch.
Ja, das verstehe ich, dass es sehr gut geplant werden muss. Aber hilft gleichzeitig dieses breite Spektrum dir nicht auch ein bisschen gegen die Unsicherheit, die ja fast alle Künstlerinnen haben, wenn sie jetzt nicht, sage ich mal, auf dem Level von vielleicht U2 oder Coldplay spielen, nämlich, dass man irgendwann mal vielleicht, dass es irgendwo nicht so gut läuft. Also wenn man mehrere Standbeine hat, ist das doch zumindest wahrscheinlich auch ganz beruhigend.
Das ist total beruhigend, aber das war gar nicht so geplant, ne? Also ich habe, wie gesagt, Schauspiel studiert und immer aber auch schon Musik gemacht und dann kam so eins zum anderen und dann lief das irgendwie auch ganz gut, so direkt und dann, also erst mit meiner Band damals und dann ja auch alleine und das ist halt einfach so passiert. Also ich habe das jetzt gar nicht gesagt, ich muss jetzt einen Masterplan machen, ich mache dies und das und dann mache ich das, muah. Sondern das ist einfach Klopf auf Holz, ganz gut so geglückt und ich freue mich so sehr und ich weiß halt auch, wie scheiß privilegiert ich bin, dass ich das machen kann. Ich bin zwar immer noch arm, weil also man überschätzt das, glaube ich, sehr, nur wenn man auf Social Media eine Präsenz hat oder stattfindet, ist man nicht automatisch finanziell erfolgreich, Spotify, ne, bis daher. Aber ich mache das wahnsinnig gerne und ich freue mich total darüber, dass ich so viele verschiedene Sachen machen darf und solange wie ich das darf, mache ich das auch. Wenn ich das irgendwann halt keiner mehr Bock hat oder nicht mehr geht, dann mache ich es halt nur noch für mich und gehe dann nebenbei zum Edeka in die Kasse.
Aber ärgert es das nicht, dich nicht auch, dass es finanziell eben jetzt so schwierig geworden ist, speziell für Musikerinnen mit Schauspielerin kenne ich mich nicht so gut aus, aber für Musikerin ist es ja einfach sehr schwer geworden, damit vernünftig Geld zu verdienen.
Also mit Musik verdiene ich kein Geld. Das ist absolut nicht so. Ich arbeite andere Sachen und also verdiene über Schauspielgeld, über Theater, über Drehen, über Sprechen. Aber über Musik verdiene ich kein Geld. Also das ist einfach so. Ich finde es auch völlig krass und völlig absurd, dass das einfach so ist. Also es geht auch wirklich vielen so. Ich nenne jetzt keine Namen, aber auch nicht nur Leute irgendwie auf meinem Level, sondern auch Leute, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Die verdienen einfach faktisch mit ihrer Musik, die auch noch größere Venues spielen als ich, ne? Die auch in den Charts sind teilweise, verdienen damit gerade so, also wenn die Kinder haben, noch krasser, dann ist echt Existenzminimum, aber die meisten können von dem Job alleine nicht leben. Die, die ich persönlich kenne, können davon alleine nicht leben.
Ja,
Heftig,
traurig.
ne? Ja, jetzt sind wir alle sprachlos, weil ich auch nicht weiß, was man machen soll. Man kann halt, also ich habe noch keine Lösung gefunden. Wenn du eine hast, sag's mir.
Ja, ich wünschte, ich hätte eine. Ich glaube, irgendwie müsste man dafür sorgen, dass Musik wieder mehr wert ist, sozusagen, dass Leute es wieder mehr wertschätzen und gern wieder mehr Geld dafür ausgeben. Aber wie man dahin kommen kann.
Wir sind da irgendwie auf so einem komischen Weg, weil ja eben durch Spotify das alles in so eine Quantität gerät oder auch TikTok, ne? Das ist ja alles schön und gut. Ich will jetzt gar nicht so boomermäßig bashen. Ich gucke mir das, sitze auch gerne irgendwie am Handy und gucke mir da Reels an. Aber es wird ja, es ist so, du musst halt einfach ballern, ne? Jeden Tag ballern, 3 Reels ballern, ballern, ballern. Und es muss nicht mal extrem geil geschnittener Content sein. Das kann auch einfach irgendwie so, hey Leute, hier ist meine Katze, tschüss. So, und das kann sich millionenfach klicken. Wirklich, ich habe das gesehen gerade, ich bin vom Stuhl gefallen. Und dadurch, dass halt das alles also eher in diese Richtung geht, dass man immer mehr einfach raushauen muss, egal was, wie, sehe ich ehrlich gesagt schwarz dafür, dass wir Leute wieder wachrufen für, hey, cool, aber lass mal nicht so viel einfach random konsumieren und swipen, lass mal wirklich uns hinsetzen und ein Album durchhören. I doubt it.
Vielen Dank, Christin, dass du da warst und wir freuen uns alle auf dein Album Rette sich, wer kann und natürlich auch auf die Konzerte mit Olli Schulz und Ketka, wie du schon erzählt hast. Und ich denke, da geht noch einiges bei dir.
Ich wollte noch erwähnen, am 14.04. spiele ich im Franz Club meine Album-Release-Show, wo auch einige tolle GästInnen da sein werden. Also wenn es bis zur Ausstrahlung jetzt noch Tickets gibt, dann kommt rum. Ich würde mich so freuen. Ich denke, es geht bestimmt Abendkasse, geht immer irgendwie. Kommt da alle mal hin. Das wird
gut. Super. Vielen Dank.
Das war das Interview von Birgit mit Christine Nichols. Ihr neues Album Rette sich, wer kann, kommt auch heute raus. Wir werden auch ein, zwei unserer Lieblingssongs von dem Album in die Playlist aufnehmen. Ja, eine vollgepackte Folge, ganz viel tolle Musik, die jetzt erscheint heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, bewertet uns. Die Playlist heißt Rolling Stone Weekly auf Spotify. Nächste Woche ist Mike wieder zurück und wir sprechen über Beyoncé. Also die großen Platten werden immer noch größer. Beyoncé nächste Woche freue ich mich schon sehr drauf. Aber erstmal vielen Dank, Birgit, dass du heute hier warst und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ein Freitag der fantastischen Frauen, das ist doch mal schön.